Ja, das ist so gut, dass wir Zeit und Ruhe haben, uns jetzt gemeinsam mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ich glaube, an vielen Orten auf dieser Erde würde man einiges dafür geben, wenn man das so machen könnte, wie wir das gewohnt sind und wie wir es haben dürfen. Und wir sollten auch neu dankbar sein dafür, dass das so ist. Das war ein schöner Liedtext, den wir gerade gesungen haben. Vielleicht hast du das auch gemerkt, welche Zuversicht und welcher Mut aus diesen Liedstrophen herausklang, wo Gott beschrieben wird als der, der alles in seiner Hand hält. In der, ich glaube, dritten Strophe hieß es, weil du der Herrscher bist und alles übersiehst. Und das finde ich so mutmachend. Ich weiß nicht, wie es euch so geht in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren auch, wo ja eine Katastrophe nach der anderen auf dieser Erde aufbricht. Und es so ist, wie der Herr Jesus das beschrieben hat, wie die letzten Tage sein werden. Und ich finde es mega spannend und auch ein Privileg, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, wo wir vor unseren Augen sehen, wie sich Prophetie erfüllt und wie wir ganz schwer aufs Finale zulaufen. Ich glaube, dass wir da nicht falsch liegen, wenn wir das so sehen und beobachten. Und deswegen brauchen uns diese Katastrophen auch keine Angst zu machen, die um uns herum passieren. Nehmen wir den Ukraine-Krieg, nehmen wir das, was jetzt in Israel geschieht und noch kommen wird, und das ist ja erst der Anfang. Das braucht uns keine Angst machen, weil der Herr hat gesagt, das wird kommen. Und es ist mega spannend, wenn wir das so beobachten können. Wir wissen nicht genau, wo wir stehen in diesem ganzen Szenario. Aber eins steht fest, es geht schwer aufs Ziel zu. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Zeit, die gar nicht so groß anders war, allerdings lokal begrenzt. Und was wir jetzt sehen, ist global. Ja, das ist der große Unterschied, Entwicklungen, die wir jetzt beobachten. Lokal begrenzt wollen wir in dieses Land gehen, nach Israel, in eine Zeit, wo ich festgestellt habe, vieles davon ähnelt sehr unseren Umständen, in denen wir leben. Wir wollen uns das Leben Elias miteinander anschauen, heute einfach mal starten, irgendwann mal weitermachen. Und wir wollen heute in 1. Könige 17 einfach mal einen Vers lesen zu Beginn. Und werden dann so ein bisschen das Umfeld erstmal abklopfen, die Zeit, das Land, die Leute, in der Elia lebte, als Prophet dann auftrat. Und wenn Gott Gnade schenkt, dann vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten da Fortsetzung machen. 1. Könige 17, ich lese mal den ersten Vers. Und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Unverhofft kommt oft. Das ist so eine Redewendung, die wir in unserer deutschen Sprache haben. Und die drückt einfach aus, es gibt Dinge, die passieren einfach, man hat gar nicht damit gerechnet und das ist gar nicht so selten, dass das so ist. Und man wundert sich und fragt sich vielleicht nachher, hups, was war das denn? Und so beginnt auch die Geschichte Elias, nicht seine Geschichte, aber der Geschichtsbericht über Elia, das, was wir von ihm wissen, hier in diesem ersten Vers. Er taucht hier zum ersten Mal auf, sehr plötzlich, unverhofft, und es geht so richtig zur Sache direkt. Es wird uns nichts über Elias Herkunft gesagt. Es wird uns nichts über seine Familie gesagt, ob er selber Familie hatte, außer seinen Eltern. Es wird uns nichts über seine Umstände gesagt oder seine Berufung in den Prophetendienst. Alles das finden wir nicht in der Bibel. Plötzlich ist er da und er geht zum König Ahab. Ob er in den Palast kam, wir können es annehmen. Vielleicht hat er ihn auch irgendwo auf einem Platz in der Straße getroffen, wir wissen es nicht. Und er hat auch nur einen Satz, einen sehr kurzen Satz als Botschaft auszurichten. Lesen wir ihn nochmal. So wahr Jahwe, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Die Formulierung mutet uns vielleicht ein bisschen seltsam an. Das sind so unvollständige Sätze, wie es uns scheint. Ja, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, dann geht es nicht weiter. Das ist aber üblich in der hebräischen Welt. Im Judentum war das oft so, dass ein Schwur, der ausgesprochen wurde, nur zur Hälfte ausgesprochen wurde. Das findest du ganz oft im Alten Testament. Achte mal drauf. Dann wird die erste Hälfte der Aussage gebracht und dann ist Ende, weil den Rest kannst du dir eh selber denken. Ja. Und so ist es hier bei Elia. Er sagt dem König in einer gewissen Dreistigkeit, so mag es einem erscheinen, es wird, mit meinen Worten formuliert, es wird so lange kein Tau und Regen mehr geben, bis ich es sagen werde. Bevor wir auf die Botschaft selber eingehen, müssen wir uns erstmal ein wenig in Israel umschauen. Und zwar dem Israel, in dem Elia damals lebte und handelte. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Die einzelnen Orte müsst ihr nicht unbedingt lesen können. Ihr kennt Israel im Nahen Osten, das Land, was uns heute bewegt, wo immer wieder etwas passiert. Kaum gibt es Nachrichten, wo Israel nicht vorkommt. Dieses Land, in dem das Volk lebt, das Gott sich herausgerufen hat. Die Geschichte fängt ja bei Abraham an. Das irdische Volk Gottes, sagen wir auch zu Recht, und das ist bis heute so. Das hat sich nicht geändert. Die erste Ebene, mit der wir uns mal kurz befassen, ist sicher auch die einfachste. Das ist so die geopolitische. Israel war schon seit längerer Zeit, also zu der Zeit Elias, in zwei Staaten geteilt. Ihr könnt das hier so ein bisschen erkennen. Der Norden und der Süden. Der Süden wird im Alten Testament in der Regel Juda genannt, weil es waren der Stamm Juda war der Hauptstamm im Süden. Und der Norden wird als Israel bezeichnet. Also wenn du im Alten Testament liest von Israel, gerade in der Zeit der Könige, dann ist in der Regel der Norden gemeint. Wenn du Juda liest, ist der Süden gemeint. Das Nordreich wird manchmal auch Ephraim genannt, manchmal auch Manasse. Lass dich davon nicht irreleiten. Das sind einfach Stämme, die dort wohnten und die halt dominant waren. Aber in der Regel wird dieser Begriff Israel gebraucht, das Nordreich. Und Elia, er war in diesem Nordteil des Landes als Prophet tätig. Es wird uns gesagt, das haben wir gerade gelesen hier, dass er aus Tischbe in Gilead stammt. Das ist am Ostufer des Jordan zu suchen, Gilead, das ist so die Landschaft östlich des Jordan, das heutige Jordanien. Und Tischbe ist ein kleiner Ort, man weiß nicht ganz genau, wo er lag, aber er wird auch dort irgendwo anzusiedeln sein. Deshalb wird er Tischbiter genannt, weil er aus Tischbe kam, so wird es uns ja hier erklärt. Das Zweite, was wir miteinander machen wollen, ist mal so ein kleiner Crashkurs in Geschichte. Ich weiß nicht, ob du Geschichte gemocht hast in der Schule oder wenn du noch irgendwo in der Ausbildung bist, magst. Also ich liebe Geschichte, weil ich feststelle, es ist A, gar nicht so langweilig, wie man immer meint, und B, kann man eine Menge daraus lernen. Und es ist einfach interessant, gerade die biblische Geschichte sich mal anzuschauen. Was wir jetzt machen, ist mal ganz kurz drüber zu fliegen, über die Königsdynastie, die Israel regiert hat. Wir wissen ja, lange Zeit gab es gar keinen König im alten Israel, sondern Gott selber wollte König sein. So hat er es formuliert. Und er hat Leute eingesetzt, die ihn quasi vertraten. Und das war nach der Landeroberung durch Josua, waren das die sogenannten Richter, also Männer und Frauen, die damals quasi die Führung hatten, Recht sprachen und gewisse Regierungstätigkeiten ausübten. Aber das war den Israeliten nicht genug. Sie beobachteten rings um das Land herum, gab es Völker, die hatten einen König und das wollten sie auch. Gott warnt Israel davor, wenn sie sich einen König nehmen, dass dann die Fröhlichkeit vorbei ist, weil ein König erhebt Steuern, er stellt eine Armee auf und ruft die jungen Männer dorthin. Er hat einen Hof, wo er irgendwie auch schön leben will. Das muss alles das Volk bezahlen. Das hat sich ja kaum geändert bis heute. Und Gott sagt, macht es lieber nicht. Aber sie wollten trotzdem und sagt Gott, gut, wenn ihr unbedingt wollt, dann macht, aber ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Saul war der erste König über Israel. Da war das noch ein Staat, also da war das noch nicht geteilt. Wir kennen die Geschichte von Saul vielleicht ein bisschen. Er hat gut begonnen und dann hat er sich von Gott gelöst und Gott musste ihn verwerfen. Aber er hatte immerhin eine Regierungszeit von 40 Jahren, 4 Jahrzehnte hat Saul regiert. Und dann hat Gott sich schon während der Lebzeiten Sauls David berufen, ein Mann nach seinem Herzen. Er holte ihn von der Herde, er war Schafhirte, weg und rief ihn zum König. Und als Saul dann im Kampf gefallen war, regierte David. Ebenso 4 Jahrzehnte lang, 40 Jahre, war David der König über Israel. Und unter David nahm das Land einen enormen Aufschwung. Militärisch, wirtschaftlich, politisch bekam Israel eine gewisse Größe und auch eine Ausdehnung, die es danach nie wieder hatte. Davids Sohn Salomo folgte ihm nach, regierte auch 40 Jahre. Also das kann man sich gut merken. Die ersten 3 Könige, jeweils 40 Jahre, sind 120 Jahre Regierungszeit als geeinter Staat. Unter Salomo hatte Israel seine Blütephase. Wirtschaftlich ging es dem Land so gut wie nie und auch nie wieder. Salomo begann auch gut und löste sich dann leider mehr und mehr auch von Gott. Sein Problem waren die Frauen. Salomo hatte reichlich Frauen, die er sich genommen hat. Das war nicht im Sinn Gottes. Gott möchte die Ein-Ehe zwischen Mann und Frau. Salomo setzte sich darüber hinweg und mit den Frauen, die er oft auch aus politischen Gründen heiratete von den Ländern um ihn herum, kamen auch die Götter dieser Frauen mit ins Land. Das war das Hauptproblem. Und Salomo fing an, ja, für die Frau baute er auch noch einen Tempel für den Gott, den sie mitbrachte und hier auch noch und da auch noch. Und so wurde das so ein großes Gemix im Land, gerade was den Glauben angeht. Und damit begann auch der Verfall Israels. Eine traurige Zeit. Als Salomo dann merkte, dass sein Lebensende nahte, da wurde sein Sohn Rehabeam sein Nachfolger. Aber Rehabeam ließ es an Weisheit vermissen und es kam zur Spaltung des Landes, weil er Dinge forderte, die man nicht einhalten wollte. Und einer seiner Generäle, Jerobeam, der sich verkracht hatte mit Rehabeam, der übernahm die Führung im Norden des Landes. Und so kam es zur Spaltung. Und wenn du jetzt die Wege dieser 2 Staaten verfolgst, dann wirst du merken, dass das Südreich, also Juda, immer wieder gottesfürchtige Könige hatte und das Nordreich nicht einen. Also eine ganz üble Sache. Und so merken wir das auch an der weiteren Geschichte im Norden. 19 Könige regierten insgesamt in einem Zeitraum, den ihr hier beschrieben findet. Das ging also hin und her, politisch sehr chaotisch. Und das Volk entfernte sich immer weiter von Gott und es ging einfach bergab. Wisst ihr, das ist ein Grundgesetz. Wenn ein Volk sich von Gott löst, geht es bergab. Das ist bis heute so. Wenn ein Volk sich von Gott löst, geht es bergab. Im Süden, das Südreich bestand viel, viel länger als das Nordreich, regierten 20 Könige in dieser langen Zeit. So viel mal zur Geschichte Israels. Wir schreiben nachher einen Test. Habt ihr alle mit aufgepasst? Ja? Nein, wir schreiben keinen Test. Aber es ist einfach gut, diese Eckdaten einfach präsent zu haben, weil dann kannst du diese Dinge viel besser einsortieren, wenn du es liest. Gut, wir schauen weiter. Also wir beschäftigen uns jetzt mit dem Nordreich oder gehen in den Norden, weil Elia eben dort im Norden tätig war. So, jetzt gucken wir nur auf den Norden. Ich sagte, Jerobeam, der erste wird er genannt, weil es gab später noch einen 2. König mit Namen Jerobeam im Norden, der dann logischerweise der 2. war. Er war der 1. König im Nordreich und er war, wie soll man sagen, nicht auf den Kopf gefallen. Er ging ganz tricky vor. Er hat sich überlegt, also im Süden ist Jerusalem, da steht der Tempel. Und die Leute werden ja weiter aus dem Norden nach Jerusalem pilgern, um im Tempel Gott anzubeten. Und das ist nicht gut für meinen Staat. Weil dann gehen die nach Jerusalem und sehen, wie es da läuft und so weiter. Und die wenden sich dann irgendwann doch von mir ab. Dem will ich entgegentreten. Und er ließ im Nordreich zwei Heiligtümer errichten. Eins an der Grenze zu Juda und eins ganz oben im Norden an der anderen Landesgrenze in Dan. Und dort stellte er zwei Standbilder auf, goldene Stiere, und sagte, das ist jetzt unser Gott. Wir haben sogar zwei, braucht er nicht so weit reisen. Also hier könnt ihr anbeten, da könnt ihr anbeten, er setzte Priester ein und so weiter. Ihr braucht nicht mehr nach Jerusalem. Ja, er verbot es sogar seinen Leuten. Menschlich gesehen gar nicht so dumm. Also er sicherte sich damit quasi seine Gefolgschaft, die blieb im Lande und er hatte das unter Kontrolle. Aber was er nicht bedacht hat, ist, was ich eben sagte, wenn sich ein Volk von Gott löst, geht's bergab. Und so musste der Norden das erleben. So, und jetzt seht ihr hier drei Namen. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Drei Namen, Simri, Omri und Ahab. Ahab haben wir eben schon gelesen. Um den geht's in der Elia-Geschichte. Hast du schon mal was von Simri und Omri gehört? Ganz interessant. Die gab's wirklich. Sind auch zwei Könige im Norden, aber über die liest und hört man relativ wenig. Dabei ist es gar nicht so uninteressant, wenn man sich das mal anschaut. Ihr habt die Bibel noch aufgeschlagen, ja? 1. Könige 16, also ein Kapitel vorher, lesen wir mal in Vers 25 über Omri. Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. Wir gehen nochmal auf die Karte. Omri war der, der Samaria zur Hauptstadt des Nordens machte. Er kaufte einen Berg und baute dort eine Stadt und sagte, das ist jetzt unsere Hauptstadt. Jerusalem brauchen wir gar nicht mehr, braucht da gar nicht mehr dran zu denken. Samaria, das ist jetzt die Hauptstadt Israels. Das war Omri. Und er wird ja beschrieben in diesem kurzen Satz, wo uns deutlich wird, wo die Reise hingeht. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Das wird von manchen Königen gesagt, leider. Aber der Zusatz, schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren, macht uns deutlich, wes Geistes Kind Omri war. Politisch, wie gesagt, eine chaotische Zeit. Dadurch gekennzeichnet, dass ein König den anderen ablöste. Und um einen neuen König zu kriegen, brauchte man ja nur den alten umzubringen. So einfach ist das. Und das war an der Tagesordnung. Simri, der Name, den wir eben auch gelesen haben, hat nur 7 Tage regiert. Das ist ja nur kein Glanzstück, oder? 7 Tage, also eine Woche war er König und dann ging es ihm an den Kragen. Solche chaotischen Zustände waren im Norden zu dieser Zeit. Aber wisst ihr, und das ist der erste Satz, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Bei allem, was wir lesen, also wir können die ganzen Texte jetzt nicht lesen, das ist zu viel. Aber bei allem klingt er eins immer wieder durch und das macht mir großen Mut. In dieser chaotischen Zeit, wo man meint, da ist doch gar nichts Gutes zu finden. Gott regiert und es wird immer wieder betont, Gott führt es so und es entsprach seinem Plan. Er sitzt im Regiment. Ob ein König jetzt 7 Tage regiert, 7 Jahre oder sogar 70 Jahre, Gott bestimmt es. Und wisst ihr, jetzt schauen wir nochmal in unsere Tage hinein, wo man ja meint, es gerät alles aus den Fugen. Und die Politiker wissen ja nicht mehr, was sollen wir überhaupt noch machen. Ja, kaum ist die eine Krise, meint man, es wäre so ein bisschen auf dem Guten, ploppt schon das nächste auf. Und es wird ja immer gefühlt immer schlimmer. Der Herr Jesus hat diese Zeit, in der wir leben, einmal mit Wehen verglichen. Wehen, die eine Frau hat vor der Geburt eines Kindes. Ich durfte bei 6 Geburten dabei sein und ich habe meine Frau nie beneidet in dieser Zeit. Ich kam mir auch sehr hilflos vor. Mehr als Händchen halten war nicht drin. Und Wehen haben eine Eigenschaft, die der Herr Jesus, glaube ich, auch anspricht. Sie kommen plötzlich und sie werden immer stärker, immer kräftiger, bis das Kind geboren ist. Und dann sind alle Wehen vergessen und die Freude ist groß über das geborene Leben. Das, was der Herr Jesus gesagt hat, diese Katastrophen, die über die Erde hineinbrechen, sind wie Wehen und wir merken das. Es wird immer kräftiger, die Abstände werden immer kürzer bis zur Geburt, so ist es bei Wehen in der Regel, und immer stärker. Und der Herr Jesus sagt noch eins, er sagt, erschreckt nicht, wenn ihr das alles seht. Erschreckt nicht, weil das liegt so in uns drin. Wir waren in Urlaub, als die schrecklichen Terrorattentate in Israel passierten. Und ich habe morgens mein Handy genommen, um Nachrichten einfach mal drüber zu fliegen. Und ich habe schon einen Schrecken gekriegt. Du vielleicht auch. Wo man irgendwie meint, boah, die Welt steht am Abgrund. Aber das wird noch nicht das Ende sein. Stellen wir uns einfach drauf ein. Die Wehen kommen in immer kürzeren Abständen, so sagt es der Herr, bis zur Geburt, das heißt, bis er wiederkommt. Und dann ist die Freude da, weil wir unseren Herrn sehen. Also Geschwister, erschreckt nicht, freut euch einfach darauf, dass der Herr kommt. Und wir wollen durch diese Zeit hindurchgehen mit wachen Augen, mit wachen Sinnen, einfach schauen, was passiert da gerade. Und wir staunen, wenn wir sehen, vieles von dem wird uns beschrieben, auch im Alten Testament schon, auch was jetzt da in Israel passiert, kann man zumindest vermuten bei einigen Dingen, dass sich Dinge vor unseren Augen erfüllen. Und ich finde das fantastisch. Ich finde das genial. Gott regiert auch heute. Und das ist der erste Satz, den wir mitnehmen wollen, selbst in dieser chaotischen Zeit hier damals bei dem Propheten Elia. Es gerät nichts aus den Fugen. Und es passiert nichts, was Gott nicht entweder bewusst herbeiführt oder was er zulässt. Das würde ich ein bisschen unterscheiden. Aber Gott hat es in der Hand. Gott hat es in der Hand. Ahab, was war das für ein König? Was war das für ein Mann, dem wir hier begegnen? Auch von Ahab wird uns einiges gesagt. Und das wollen wir jetzt mal lesen. 1. Könige 16, Abvers 29. Ahab, der Sohn Omris, also Omri haben wir eben kurz gesehen, Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Da wird immer so ein Bezug gemacht, also wo sind die gerade in Juda im Süden? Da regierte Asa, der regierte schon 38 Jahre lang und da, zu dem Zeitpunkt, wurde also Ahab König. Lesen wir weiter. Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, jetzt achte auf die Formulierung, was böse war in den Augen Jahwes, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Kommt uns bekannt vor, oder? Haben wir eben von Omri gelesen, der tat mehr Böses als alle, die vor ihm gewesen waren. Ahab tat mehr Böses als alle, die vor ihm gewesen waren. Wer ein bisschen Mathematik mitgedacht hat, merkt, es gibt noch eine Steigerung von gewaltig. Also die Bosheit Ahabs war noch stärker als die von Omri. Und da hat man schon gesagt, oh, das stellt alles in Schatten, was je gewesen ist. Es geschah, Vers 31, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, lebte. Klammer auf, Jerobeam haben wir eben gesehen. Der erste König im Nordreich. Die Sünden Jerobeams sind sprichwörtlich geworden in Israel. Das ist das, dass er diese zwei Standbilder aufbaute. Das ist die Sünde Jerobeams, die Israel zum Abfall von Gott führte. Okay? Ist auch ein stehender Begriff im Alten Testament, findest du an manchen Stellen. Also war es zu wenig, dass er das auch tat und unterstützte? Dann geht's weiter, dass er Isabel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Jetzt habe ich noch eine Karte hier. Wenn ihr ganz oben im Norden schaut, Sidon, Tyrus und Sidon, zwei Schwesterstädte, waren Stadtstaaten. Sidon war eine Handelsmetropole, genauso wie Tyrus, am Mittelmeer. Und da kam Isabel her, die Frau, die Ahab heiratete, ja? Also ganz oben aus dem Norden. Gucken wir gleich nochmal drauf. Vers 31 am Ende. Und er, also Ahab, ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Über Baal reden wir gleich noch. Er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er, Ahab, in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, Jahwe, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. In seinen Tagen baute Hiel, der Betleiter, die Stadt Jericho wieder auf. Um den Preis von seinem Erstgeborenen Abiram legte er ihren Grund und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, setzte er ihre Tore ein, nach dem Wort Jahwes, das er durch Josua, den Sohn des Nun, geredet hatte. Also, fassen wir das nochmal kurz zusammen. Von Ahab wird gesagt, er war böse, tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. So, das bedeutet also eine weitere Steigerung des Bösen. Und die detaillierte Beschreibung haben wir in den Versen 31 bis 33 gelesen. Worin bestand die Steigerung des Bösen? Er heiratete eine heidnische Frau. Das bedeutet eine Frau, die keine Jüdin war. Und das hatte Gott verboten. Definitiv. Da gab es gar keinen Drumherum. Im mosaischen Gesetz ist das sehr klar definiert. Das war das Erste. Er hatte keine Skrupel damit, eine Frau zu heiraten, die nicht Jüdin war. Wir merken, dass er das aus politischen Gründen tat. Isabel war die Tochter des sidonischen Königs Et-Baal. Und damit hatte man natürlich jetzt politisch eine Verbindung zu den Herrscherhäusern. Ja, das ist rein menschlich gedacht. Und dann gibt's da schon mal keinen Stress. Sidon war reich, also eine Handelsmetropole. Und Geld kann man immer brauchen, Handelswaren, Handelsbeziehungen. Also es war eigentlich so gesehen klug gedacht, aber Isabel brachte nicht nur ihren Schminkkoffer mit, sie brachte auch einen Götzen mit. Und zwar Baal. Baal. Da haben wir bestimmt schon mal was von gehört, von Baal. Ich sage euch gleich noch ein paar Sätze dazu. Aber dabei blieb es nicht. Ahab sagte, ja, natürlich Isabel, die soll sich ja auch wohlfühlen hier bei mir in Samaria. Klar. Und wenn die schon so einen Gott mitbringt, dann gehört es sich ja eigentlich auch, dass der Gott auch einen Tempel kriegt. Also baute Ahab seiner Frau einen Tempel für Baal. Haben wir gelesen. Und, es blieb nicht dabei, er errichtete dem Baal sogar einen Altar im Haus des Baal. Was bedeutet dieser Satz? Ahab hatte seinen persönlichen Altar im Haus des Baal. Also nicht nur den normalen Altar, wo man den Baal opferte, die Priester des Baal, sondern Ahab wollte noch einen eigenen Altar haben, wo er das auch noch selber tun konnte. Und Vers 31 am Ende, er warf sich vor dem Baal nieder. Er warf sich nieder. Also Ahab ließ nicht nur den Baalskult in Israel zu, sondern er förderte ihn. Und er nahm selber diesen Glauben an. Denn wenn ich mich niederwerfe vor etwas, bedeutet es ja wohl, dass ich das anbete. Also Ahab übernahm diesen Glauben. Und jetzt müssen wir das mal durchdenken. Ein König in Israel betet einen heidnischen Gott an, wirft sich nieder vor ihm. Also ich glaube, tiefer geht's wirklich nicht. Wer war Baal? Durch archäologische Funde hat man einiges gefunden und man kann das auch gut beschreiben heute, wer Baal war. Wir finden ja auch vieles im Alten Testament selber beschrieben. Hier seht ihr so eine Statue und auch ein Relief, wo man Baal dargestellt hat. Baal war ein kanaanitischer Gott, da gab es ganz viele Gottheiten. Aber er war der Gott, der für zwei Dinge zuständig war. Einmal für das Wetter. Vielleicht macht es jetzt schon ein bisschen Klick bei dir. Wisst ihr noch, was Elia dem Ahab angekündigt hat? Also Baal war zuständig für das Wetter, Regen, Sonne, alles. Und Baal war zuständig für die Fruchtbarkeit. Nicht nur auf den Feldern, sondern auch der Tiere und der Menschen. Das war dieser Gottheit Baal. Die Verehrung von Baal war zutiefst unmoralisch und zügellos. Das weiß man aus manchen Schilderungen, die man hat aus dieser Zeit. Tempelprostitution war üblich. Das heißt, die Männer aus dem Land, die gingen in den Tempel von Baal und suchten sich eine Frau aus, manche auch einen Mann aus und hatten sexuellen Verkehr. Tempelprostitution. Dafür zahlten sie und das Geld kam dem Baalskult zugute. Man mag es kaum aussprechen, aber das war der Baalskult. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass das gefördert wurde in diesem Land und welche Auswirkungen das hatte, bis in die Familien hinein. Überlegt euch das mal. Der Familienvater geht zum Baalstempel und treibt dort Unmoral mit irgendeiner Tempeldirne oder gar mit einem Priester von Baal. Erinnert uns das an irgendwas? Also wer ein bisschen mit wachen Augen durch unsere Gesellschaft geht, der findet Parallelen. Gottes Werte wurden auf allen Ebenen angegriffen. Auf allen Ebenen. Und ausgehebelt. Und Ahab hatte irgendwie die Vorstellung, das ist gut für mein Volk. Aber was war die Folge? Die Folge war stetiger Niedergang des Nordreiches. Das ging langsam erstmal in Schritten. Manchmal kam es auch ganz krass, wenn es Krieg gab und man wieder verlor und wieder ein Teil des Landes war weg und so weiter. Die Leute wurden ärmer, die Armee wurde schwächer, die Könige waren nur noch ein Spielball der Umstände. Bis zu einem Absinken in die Bedeutungslosigkeit hinein. Und zum Schluss wurde das Nordreich von Assyrien erobert. Und die Menschen wurden in alle Herrenländer zerstreut. Und bis heute gibt es nichts mehr, also im Groben jedenfalls, von diesen Nachkommen. Es gibt noch die 10 Stämme, ja, die gibt's noch. Sie werden ja auch wieder gesammelt und wir können das auch beobachten. Aber es gab keinen Nachfolgestaat mehr oder dass es irgendwie einen Verband gab vom Norden, vom Süden schon. Das war die Folge dessen, was Ahab hier auf den Weg gebracht hat. Irgendwann erntet auch ein Volk das, was gesät wird. Es dauert manchmal Jahre, Jahrzehnte sogar und man denkt sich, ja, es ändert sich doch gar nichts. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man diesen stetigen Zerfall. Wir können davon einiges beobachten, auch in unserer Zeit. Die Gottlosigkeit zur Zeit Ahabs, die wurde noch gesteigert, durch das, was wir in Vers 34 gelesen haben. Und ich glaube, das ist nur so eine Auswirkung dessen. Das ist so ein Spot, der mal kurz angemacht wird. Wir haben in Vers 34 von einem Hiel gelesen, der aus Bethlehem kam. Und der hatte sich ein schönes Projekt gesucht und gedacht, Jericho, diese alte Stadt, ihr seht sie hier am Jordan, die uns ja nicht unbekannt ist, die liegt seit den Tagen Josuas in Schutt und Asche. Ach, das wäre doch nett, ich baue die mal wieder auf. Werde Bürgermeister von Jericho. Und es zeigt uns, wie dreist sich zur Zeit Ahabs Menschen über Gottes Gedanken einfach hinwegsetzten und so taten, als gäbe es Gottes Vorschriften gar nicht. Schlagen wir mal das Buch Josua auf. In Josua Kapitel 6 finden wir ja die Eroberung Jerichos beschrieben. Josua Kapitel 6. Und nachdem Jericho erobert war, das war ja die erste Stadt im neuen Land, die erobert wurde, lesen wir in Kapitel 6, Vers 26, Josua 6, Vers 26. So ließ Josua damals schwören, verflucht vor Jahwe sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore einsetzen. Das stand im Raum seit Hunderten von Jahren. Und bisher hat es niemand gewagt, diese Vorschrift oder diesen Fluch irgendwie zu umgehen oder zu sagen, ich probiere es trotzdem mal. Aber jetzt, in den Tagen Ahabs, da war es möglich und da hat sich auch keiner drüber aufgeregt. Und hier ging hin und baute Jericho wieder auf. Aber was für einen Preis zahlte er? Genau das, was Gott gesagt hatte oder was Josua durch Gott gesagt hatte. Als er die Fundamente legte, starb sein erster Sohn und als er die Tore einsetzte, starb sein Jüngster. Was für einen Preis musste Hiel zahlen? Und wir lesen nichts davon, dass irgendwer ins Nachdenken gekommen wäre. Auch von hier lesen wir es nicht. Wir wissen es natürlich nicht, aber zumindest lesen wir es nicht. Ich glaube, das ist ein Sinnbild der Gottlosigkeit in den Tagen Ahabs. Wisst ihr, Ahab regierte 22 Jahre, so haben wir es gelesen. Das ist ja eigentlich eine lange Zeit, also gemessen an den anderen Königen im Nordreich. 22 Jahre Regierungszeit. Und ich habe mich so gefragt, was hat Ahab sich vorgenommen, als er König geworden ist, was er in seiner Regierungszeit nicht alles tun würde? Ob er das so geahnt hat schon? Ob er das vielleicht schon so auf dem Herzen hatte, wie er es dann umsetzte? Wir wissen es nicht, aber ich möchte uns eine ganz praktische Frage stellen heute Morgen. Was machst du in deinen nächsten Lebensjahren, in der Lebenszeit, die Gott dir noch gibt? Wir alle wissen nicht, wie alt wir werden. Ob wir noch 22 Jahre leben oder nicht, spielt auch gar keine Rolle. Die Frage ist, was nimmst du dir vor, welche Weichen stellst du für die nächsten Jahre deines Lebens? Werden wir doch mal ganz praktisch. Hast du einen Plan? Wir können nicht alles planen, das ist mir auch klar. Aber hast du für dein geistliches Leben Vorsätze? Vielleicht für das nächste Jahr, das Gott dir gibt? Möchtest du vielleicht die Bibel mal durchlesen in einem Jahr? Möchtest du geistlich wachsen? Möchtest du konkrete Schritte gehen? Oder lassen wir das alles so in der Beliebigkeit? Schauen wir mal, was kommt. Ahab hatte 22 Jahre zur Verfügung. Ich habe so überlegt, was hätte der Mann alles bewegen können an guten Dingen, wenn er sich Gott zugewandt hätte? Wie wäre sein Land aufgeblüht, wenn er ein König gewesen wäre, der sich wieder an Gott gewandt hätte? Aber nichts davon. In die andere Richtung ging es. Was machst du mit deinen nächsten Lebensjahren oder, wenn Gott Gnade schenkt, falls wir so lange noch hier sein sollten, mit deinen nächsten Jahrzehnten? Bitte stell dir diese Frage ganz konkret. Wir kommen noch kurz zu Elia. Wer war Elia? Wir haben schon gesehen, er tritt sehr plötzlich auf. Wir wissen nichts Näheres über den Background, irgendwie, wo er herkommt und so weiter. Aber wir können so ein bisschen was zusammentragen. Sein Name, Elia, im Hebräischen mit J geschrieben in der Mitte, bedeutet Jah oder Yahweh ist mein Gott. Das bedeutet sein Name. El ist ja diese Vorsilbe, der Begriff für Gott. Elia. Ein schöner Name, oder? In dieser dunklen Zeit läuft einer rum, der sagt, Jahwe ist mein Gott. Krass. Also es war schon wahrscheinlich todeswürdig, überhaupt diesen Namen zu tragen. Aber Elia, der kannte nichts. Der war sehr deutlich in dem, was er tat und sagte. Ein schöner Name für einen Mann, der vorhatte, sein Volk zurück in die Anbetung Jahwes zu bringen. Und das war sein Ziel. Auftrag von Gott natürlich. Aber das hatte Elia sich vorgenommen. Im Gegensatz zu Ahab. Er wollte das Volk auf den richtigen Weg bringen. Das war sein Herzensanliegen. Wenn wir ihn so beobachten, und vielleicht wird es ja so sein, dass wir das tun zusammen, dann merken wir, das war eher so ein wortkarger Mensch. Der hat keine langen Reden gehalten. Da ging es derb zur Sache oft. Und er hat nur das gesagt, was wirklich wichtig war. Er lebte bescheiden. Das merken wir in der Beschreibung, wenn wir sein Leben ein bisschen anschauen. Er war keiner, der irgendwo im Palast sich wohlgefühlt hätte. Er war einer, der draußen lebte, der unterwegs war für Gott, der mit wenig zufrieden war. Und er redete sehr ungeschminkt die Wahrheit Gottes. Und er hatte auch kein Problem, dem Ahab später auf den Kopf zuzusagen, Ahab, du bist der Mann, der Israel ins Verderben brachte. Hatte er kein Problem mit. Da gehört Mut zu, aber das ist das, was Gott von ihm erwartete und vielleicht auch von uns. Und Elia ist einer der wirklich großen und bekannten Propheten in Israel geworden. er ist quasi sogar das Sinnbild für die Propheten. Wir werden das gleich noch an einer Stelle uns anschauen. In Malachi 3, können wir gerade mal lesen. Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Ich helfe dir gerade mal, den zu finden. Malachi 3, da finden wir eine interessante Prophezeiung. Für die letzten Tage, du kannst schon mal die Verknüpfung herstellen. Malachi 3, Vers 23. Da steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Also Elia wird nochmal irgendwie eine Rolle spielen, wie auch immer, das bleibt hier sehr nebulös. Aber diese Aussage steht, ist die letzte Aussage, ist fast der letzte Satz im Alten Testament. Und Malachi war der letzte Prophet, der öffentlich aufgetreten ist in Israel. Mit dieser Aussicht, Elia kommt nochmal. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, dann begegnet uns Elia auch an manchen Stellen. Schlagen wir mal auf Matthäus 11. Matthäus 11, Vers 14. Und hier geht es um Johannes den Täufer. Ist dir vielleicht bekannt, der Vorläufer des Messias, der den Weg des Messias gebahnt hat. Also Johannes, wahrscheinlich ja Cousin von dem Herrn Jesus, bereitete den Weg des Herrn. Und hier sagt der Herr Jesus selber über Johannes, wir lesen mal Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er, also Johannes der Täufer, er ist Elia, der kommen soll. Die anderen Stellen magst du dir vielleicht aufschreiben, wenn du mitschreibst. Da fehlt uns jetzt die Zeit, die alle zu lesen. Das ist sehr interessant, wenn du Johannes den Täufer mal beobachtest, der in seinem Auftreten schon sehr ähnlich wie Elia auftrat. Er hatte einen Mantel aus Kamelhaaren, er lebte von Heuschrecken und Honig von wilden Bienen. Er war sehr wortkarg, er war sehr deutlich in seiner Botschaft, er war sehr bescheiden. Und er war der letzte Prophet, alttestamentliche Prophet, der aufgetreten ist. Interessante Parallelen, die wir hier finden. Und der Herr sagt, wenn ihr wollt, ja, er ist Elia. Es fehlt die Zeit, uns da jetzt näher mit auseinanderzusetzen. Lies es selber mal ein bisschen nach. Johannes selber allerdings, das kannst du in Johannes 1, 21 lesen, war so bescheiden, dass er diesen Vergleich von sich abgelehnt hat und sagte, nee, also das nehme ich nicht für mich in Anspruch. Aber das ist kein Widerspruch, ja, zu dem, was der Herr sagt. Das zeigt uns einfach seinen Charakter und seine Art, wie Johannes war. Matthäus 16, 14 macht uns deutlich, dass Leute, die den Herrn Jesus beobachteten, auch auf die Idee kamen, Jesus könnte ja Elia sein. Ja, so die Frage, die der Herr seinen Jüngern stellt, für wen halten mich die Leute? Da sagen manche, ja, Jeremia, Elia, einen der Propheten. Also manche dachten, Jesus wäre Elia. Das war er natürlich nicht. Er hat ja selber gesagt, Johannes, er ist es. In Matthäus 17, Vers 3, da trifft sich der Herr mit Mose und Elia auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Die Geschichte kennt ihr auch. Mit drei seiner Jünger geht er auf diesen Berg und es erscheint ihm Mose und Elia. Mose als Vertreter des Gesetzes und Elia als Vertreter der Propheten. Und damit ist das ganze Alte Testament umfasst. Ihr kennt diesen Ausdruck, das Gesetz und die Propheten. Ist auch ein feststehender Begriff im Neuen Testament. Und damit ist Mose, Elia, sie sind stellvertretend für das Gesetz und die Propheten. Und damit ist das, der ganze alte Bund abgedeckt. Können wir auch nicht drauf eingehen näher. Lukas 4, 26. Schreib dir die Stellen einfach auf und lies sie bitte zu Hause mal nach. Da spricht der Herr mit Menschen in Israel und er erzählt ihnen die Geschichte von Elia, die wir irgendwann uns auch vielleicht noch anschauen werden, wo diese Witwe aus dem Ausland Elia versorgte. Und er stellt das so im Gegensatz zu den Juden, die ja eigentlich dachten, sie wären die mega frommen und hätten alle Ansprüche. Und der Herr sagt immer, nee, es kommt auf den Glauben an, nicht auf eure Herkunft. Und sie regen sich furchtbar auf. Also auch da spielt Elia eine Rolle in dieser Erzählung, die der Herr macht. Und einen Vers, den wollen wir uns noch zusammen angucken und dann kommen wir zum Ende. Aus Jakobus 5, wo auch Elia wieder zitiert wird. Jakobus sagt, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Wisst ihr, wenn wir uns das Leben Elias anschauen, dann könnte man manchmal meinen, oh, das war so der Glaubensheld. Der steht über allem, da komme ich nie dran. Jakobus sagt, Elia war ein Mensch, so wie du und ich. Da war gar nicht viel Unterschied. Vielleicht einer, kommen wir gleich kurz. Aber im Prinzip war Elia ein Mensch wie wir. Er formuliert das so von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, so übersetzt die Elberfelder. Wir würden heute vielleicht eher sagen, er hatte die gleichen Empfindungen wie wir, die gleichen Gefühle. Er hat das Gleiche durchlebt wie wir auch. Und wenn du Elia anschaust, dann wirst du merken, Elia war keiner, der drüber stand. Er hatte wirklich Empfindungen und Gefühle wie du und ich. Er kannte Depressionen, er kannte Burnout, er war am Ende und konnte nicht mehr. Kennst du das? Er war ein Mensch wie du und ich, sehr schnell entmutigt. Obwohl er immer so auftrat, ne? Und man denkt, boah, den Kerl wirft nichts um. Nein. Und das ist schön, dass Jakobus das so sagt und dass wir das so am Schluss hier stehen haben. Also die Voraussetzungen sind identisch. Und er lebt in einer Zeit, die sehr, sehr ähnlich war wie die, in der wir leben. Was war denn der Unterschied zu meinem Leben? Den habe ich zumindest festgestellt. Der war, dass Elia jemand war, der sehr eng mit Gott verbunden war. Und das wünsche ich mir für mein Leben auch. Und er war durchs Gebet so eng verbunden mit Gott, dass ihn nichts trennen konnte. Und ich glaube, das unterschied ihn. Das betont Jakobus hier ja auch. Er betete ernstlich. Und es geschah eine Menge. Lasst uns das mitnehmen. Das, was wir hier gesehen haben, einfach in diesem einen Vers, den wir uns jetzt angeschaut haben, über Elia. Und ja, lasst uns einfach lernen von ihm. Vielleicht nimmst du die Texte mal, die nächsten Kapitel in deine persönliche stille Zeit mit rein in den nächsten Wochen und wir wollen uns dann, wenn Gott Gnade schenkt, irgendwann mal weiter darüber unterhalten.